Herr Töhrhörst, Sie sind Volljurist. Mitte 2024 wurden Sie zum ersten Leiter der Stelle zur Durchsetzung von Kinderrechten in digitalen Diensten ernannt.
Are you over 18? Yes, no. Die Anzahl der 16-, 17-Jährigen, die dann auf No klickt, hält sich, glaube ich, in Grenzen. Und die Einstellung des Geburtsdatums, ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen, wir sind noch auf kein einziges Angebot gestoßen, bei dem die bereits implementierten Vorsorgemaßnahmen alle Risiken abdecken.
Ich hätte jetzt als erstes an schockierende Inhalte gedacht, aber wenn es auch um Kontaktaufnahmen, um Veranlassung zu Geldzahlungen oder auch um suchterzeugende Präsentationsformen geht, wo ist denn da die Grenze zur Verfolgung von Straftaten?
Sie haben ein Wort benutzt, was wir nie verwenden, und zwar verhandeln. Wir verhandeln nicht. Das Ganze wird angeordnet mit Fristsetzung, und wenn die verstreicht, kann es dann teuer werden. Dass wir sagen, ja, die Plattformen sollen mehr oder weniger machen, was sie wollen, und wir lassen Kinder und Jugendliche gar nicht rein. Wenn wir das als Alternative haben, dann bin ich lieber streng mit den Plattformen und nicht mit den Kindern und Jugendlichen.
Das Gesetz über digitale Dienste oder wie die EU-Verordnung auf Englisch heißt, der Digital Services Act, kurz DSA, gilt als ein Meilenstein der europäischen Digitalpolitik. In Kraft trat der DSA im November 2022. Zunächst nahm er die Anbieter von weit verbreiteten Diensten mit sehr hohen Nutzerzahlen in die Pflicht. Seit Februar 2024 ist der DSA vollständig anwendbar, gilt also auch für kleine Anbieter. Nun muss er in der gesamten Europäischen Union umgesetzt werden. Mit dem DSA will die EU die Rechtsstellung von Nutzerinnen und Nutzern digitaler Dienste stärken, gegenüber den Anbietern, die mit ihren Plattformen, Apps und Webservices einen Markt bestücken, der wiederum durch den Digital Markets Act, den DMA, reguliert wird. Beide Gesetze, DSA und DMA, begründen also Verbraucherrechte, die spezifisch für den digitalen Raum gelten. Wenn diese Rechte greifen und durchgesetzt werden, soll er verlässlicher und sicherer werden. Unter den Gefahren, die bei der Nutzung digitaler Dienste entstehen können, verdienen jene besondere Aufmerksamkeit, die Kinder und Jugendliche betreffen. Sie wachsen heute selbstverständlich mit digitalen Medien auf. Aber wie wir sicherstellen können, dass sie dabei geschützt vor Kriminalität und verstörenden Inhalten einen altersgerechten Umgang mit Smartphone oder Tablet haben, statt in ungute Dynamiken zu geraten, die ihnen schaden, diese wichtige Frage gerät erst langsam in den Blick. Neben der verantwortungsvollen Aufsicht von Erwachsenen und der Bildung von Medienkompetenz ist das Recht das einzige Mittel, um Kindern und Jugendlichen eine Teilhabe an der digitalen Welt zu ermöglichen, die auch hinreichend geschützt ist. Wie gut gelingt es, gerade die Rechte Minderjähriger auf Grundlage des DSA durchzusetzen? Wer kümmert sich darum? Und wie kann man Kinder und Jugendliche vor offenkundigen Gefahren des digitalen Lebens schützen, ohne sie davon auszuschließen? Das ist unser Thema heute im Digitalgespräch. Mein Name ist Marlene Görger, ich bin Physikerin und Technikphilosophin und arbeite für das Zentrum Verantwortungsbewusste Digitalisierung.
Ich bin Petra Gehring, Professorin für Philosophie an der Technischen Universität Darmstadt. Bei uns im Digitalgespräch ist heute Michael Terhörst. Er ist uns in die Videokonferenz zugeschaltet aus Bonn. Herzlich willkommen im CWD-Podcast, Herr Terhörst. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank für Ihr Interesse an dem Themenfeld.
Herr Töhrhörst, Sie sind Volljurist mit langjähriger Erfahrung im Kinder- und Jugendmedienschutz und Jugendschutzrecht. Mitte 2024 wurden Sie zum ersten Leiter der Stelle zur Durchsetzung von Kinderrechten in digitalen Diensten ernannt. Wir wollen heute mit Ihnen darüber sprechen, welche Aufgaben diese Stelle konkret hat und welche Rechte von Kindern und Jugendlichen mit dem DSA verbunden sind. Zu Beginn würden wir aber gern erstmal den Digital Services Act als solchen besprechen. Was genau regelt das Gesetz über digitale Dienste?
Ja, der Digital Services Act oder kurz DSA, Sie haben es gerade schon angesprochen, stellt tatsächlich einen Paradigmenwechsel fest oder stellt ihn dar vor dem Hintergrund, dass wir jetzt erstmalig wirklich eine harmonisierte Vorschrift oder harmonisierte Vorschriften in diesem Feld haben. Der Bedarf wurde EU-seitig insbesondere einfach wegen des grenzüberschreitenden Charakters des Internets gesehen und dementsprechend auch die Notwendigkeit, dass dann hier EU-weite Regeln gelten sollen und entsprechend harmonisierte Regeln gelten sollen. Ziel des DSA ist die Gewährleistung eines sicheren, vorhersehbaren und vertrauenswürdigen Online-Umfelds. Das ist im Prinzip der inhaltliche Kern des Ganzen. Und das soll erreicht werden dann entsprechend durch die Bekämpfung von ökonomischen und gesellschaftlichen Risiken. Das heißt, bekämpft werden soll am Ende ein unkontrolliertes Internet oder eben dieses soll verhindert werden. durch die Bekämpfung rechtswidriger Inhalte und insbesondere auch von Desinformation. Es geht beim DSA jetzt nicht zwingend um ja, alle digitalen Dienste, die man sich vorstellen könnte, sondern insbesondere Vermittlungsdienste. Es gibt dann auch im DSA Unterschiede hinsichtlich der konkreten Regularien, also was für welchen Anbieter gilt. Aber man kann im Grunde sagen, es geht vor allen Dingen um sogenannten User-Generated Content, also das, was die Nutzenden selbst erstellen. Das bedeutet, Anbieter, die ja, eigene Informationen verarbeiten, wie zum Beispiel Netflix, die fallen dann wiederum nicht darunter. Auf der anderen Seite aber insbesondere Anbieter von ja, Social Media Plattformen wie TikTok, Instagram und so weiter.
Also nur mal kurz zur Sicherheit nachgefragt. Es geht um in Europa ankommende Inhalte und nicht nur um die hier hergestellten oder die
Ganz
Vermittler,
genau.
die nicht in Europa angesiedelt sein müssen, sondern die ganzen großen bekannten außereuropäischen Plattformen sind auch davon betroffen.
Genau. Also die Beispiele, die ich gerade genannt habe, also TikTok gehört zum ByteDance-Konzern, der ist in Peking ansässig. Dann haben wir auch viele Anbieter aus den USA, wie den Meta-Konzern mit WhatsApp, Instagram. Das sind große Anbieter, Facebook natürlich auch, die dann darunter fallen. Also die Regulierung endet dann nicht an den Grenzen Europas, sondern es kommt darauf an, was hier abrufbar ist für die Nutzerinnen und Nutzer.
Und die Vermittler, sage ich mal, also die Plattformen müssen bezogen auf die Inhalte, die Nutzerinnen und Nutzer einstellen, tätig werden.
Ja, also am Ende geht es dann darum, dass die Angebote so ausgestattet sind, dass dann eben diese angesprochenen Risiken, also insbesondere gesellschaftliche, aber auch ökonomische Risiken, dass die dadurch eingedämmt werden, dass das, was am Ende ausgespielt wird, und es geht insbesondere hier um User-Generated Content, ja, reguliert wird, beziehungsweise dass die Plattformen dafür Sorge zu tragen haben, dass eine sichere Nutzung ihrer Dienste möglich ist. Natürlich im Speziellen, das ist dann unser Bereich dann wiederum, im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes. Aber es gibt auch Vorschriften, die auf alle Plattformen dann Anwendung finden, bei denen es egal ist, ob es sich um Erwachsene oder Kinder, Jugendliche und so weiter handelt.
Jetzt sind das Verordnungen auf EU-Ebene und Mitgliedstaaten müssen die umsetzen. Was bedeutet das denn praktisch und wie wird das in Deutschland gemacht?
Also es ist so, es handelt sich um eine Verordnung, die dann entsprechend in das deutsche Recht übernommen wurde durch das sogenannte Digitale Dienstegesetz. Das Digitale Dienstegesetz legt fest, wer in Deutschland dann die jeweiligen Kompetenzen hat, diesen DSA durchzusetzen. Und da muss man einmal differenzieren. Erstmal ist es so, dass jedes Land, jeder Mitgliedstaat stellt einen sogenannten DSC, einen Digital Services Coordinator. Das ist in Deutschland eine Koordinierungsstelle bei der Bundesnetzagentur. Das bedeutet im Ergebnis, dass die Bundesnetzagentur als der deutsche DSC fungiert. Davon abzugrenzen sind die sogenannten Competent Authorities, also Behörden, die eine eigene Zuständigkeit haben im Rahmen des DSA. Das sind in Deutschland neben der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz, für die ich tätig bin, noch die Medienanstalten der Länder. Und dann noch die Bundesdatenschutzbeauftragte, also die Beauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Der DSC in Deutschland, also die Bundesnetzagentur, die werden, wie der Name dann schon sagt, ja, Koordinator, die werden koordinierend tätig und haben dann insbesondere die Aufgabe, Deutschland zu vertreten im DSC Board. Ja, also es gibt dann auch natürlich dann wieder Zusammenschlüsse auf europäischer Ebene, um eben dann ja diese harmonisierten Standards zu entwickeln und entsprechend dann auch so durchzusetzen, dass die Standards EU-weit gelten. Dafür gibt es einmal das DSC Board. Darüber hinaus verteilt der DSC. Also es ist so, wenn jetzt Beschwerden eingehen und dafür hat der DSC auch ein entsprechendes Beschwerdemanagementsystem bereitzustellen, haben sie selbstverständlich auch schon gemacht, dann kann man sich beim DSC melden und der würde dann schauen, je nachdem, wer eine Zuständigkeit hat, ob es in die eigene Zuständigkeit fällt oder ob wir eine Spezialzuständigkeit haben. Und Spezialzuständigkeiten habe ich ja gerade schon kurz angeteasert, die haben wir insbesondere im Bereich Kinder- und Jugendschutz.
Ja, dann gehen wir da doch mal rein. Wenn man jetzt Kinder und Jugendliche in den Blick nimmt, was ist das Besondere jetzt an dieser Gruppe, dass diese eigene Zuständigkeit nochmal begründet?
Und wovor müssen die
Wovor?
alles geschützt werden? Was müssen wir uns da so vorstellen?
Ja, vor sehr, sehr viel. Vor sehr, sehr viel. Warum ein besonderes Interesse besteht für den Schutz von Kindern und Jugendlichen, das ergibt sich insbesondere daraus, dass es einfach eine sehr, sehr vulnerable Gruppe ist, die ja, sich noch entwickeln muss. Also wir sagen immer, das Ziel des Kinder- und Jugendmedienschutzes ist es, dass ja eine eigenverantwortliche, gemeinschaftsfähige Persönlichkeit dann entstehen kann aus Kindern und Jugendlichen. Und das betrifft alle möglichen Formen, von der Demokratiefähigkeit von Kindern und Jugendlichen bis hin zu, ja, zu der sexuellen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Es gibt da eine sehr, sehr große Bandbreite und eben Ziele, die es dort zu erreichen gilt. Und notwendig hierfür sind entsprechend digitale Dienste, die auch eine Entwicklung ermöglichen, die in diese Richtung geht, eben zu einer eigenständigen und verantwortungsvollen Persönlichkeit. Und die Angebote sind dementsprechend so auszugestalten, dass sie Kinder nicht gefährden, sondern am Ende signifikant mehr Chancen als Risiken bieten für Kinder und Jugendliche. Das war schon vorher ein, sagen wir mal, herausforderndes Feld. Und dementsprechend haben wir dort auch Spezialzuständigkeiten. Also allein schon der deutsche Kinder- und Jugendmedienschutz ist sehr komplex aufgebaut. Und das Ganze spiegelt sich jetzt im Digitaldienstgesetz so wider, dass wir eine Zuständigkeit haben dann für die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz, für sogenannte strukturelle Vorsorgemaßnahmen. Dann haben wir eine Zuständigkeit für die Landesmedienanstalten hinsichtlich der Durchsetzung des Jugendmedienschutzstaatsvertrages. Also das ist der Staatsvertrag der Länder, wo es dann insbesondere um illegale Inhalte geht. Sowohl die Landesmedienanstalten als auch die BZKJ, der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz, agiert auf Grundlage von 28.1 DSA. Und als drittes noch die BFDI, also die Bundesbeauftragte für den Datenschutz. Und da geht es um sogenanntes Profiling, also um Werbung. Beziehungsweise es geht darum, welche Informationen ausgewertet werden dürfen, um individualisierte Werbung bereitzustellen. Das Ganze ist dann Artikel 28 Absatz 2 geregelt für die BFDI. Und es gibt dann noch eine kleine weitere Zuständigkeit, die Stelle zur Durchsetzung von Kinderrechten in digitalen Diensten. Was es genau ist, kann ich gleich gerne noch erklären. Die ist dann auch noch zuständig für die Durchsetzung von altersgerechten allgemeinen Geschäftsbedingungen. Ziel des Ganzen ist dabei, dass Kinder und Jugendliche verstehen sollen, was mit ihren Daten passiert, mit ihrer Kommunikation, mit ihren Fotos, mit allem, was dort geteilt wird. Und das in einer Art und Weise, die auch verständlich ist. Wenn man sich jetzt überlegt, dass es in der Regel für Erwachsene schon kaum nachzuvollziehen ist, was in den in Anführungszeichen normalen AGB-Stellen steht, dann, wenn man sich da in die Perspektive von Kindern und Jugendlichen begibt, das liest niemand wirklich. Und dementsprechend gibt es dort einen weiteren Ansatz, dass die kind- und jugendgerecht ausgestaltet sein müssen. Die Risiken, denen Sie ausgesetzt sind im Rahmen der Nutzung digitaler Dienste, die sind so mannigfaltig, wie digitale Dienste sein können und die entsprechenden Funktionalitäten. Es gibt da verschiedene Kategorisierungsmuster. Wir haben eigene Prüfkriterien, die stellen wir jetzt gerade um auf das sogenannte 4- bzw. mittlerweile 5C-Modell. Das bedeutet, man differenziert da zwischen Content, also inhaltlichen Risiken, Conduct, also ja, Risiken, die sich aus der Nutzung ergeben, beziehungsweise aus einer Fehlnutzung, Contact, also Kontaktrisiken, insbesondere die sich aus Chats und so weiter ergeben können, Consumer Risks, also insbesondere zum Beispiel Mikrotransaktionsmöglichkeiten, sogenannte Lootboxen und so weiter, also Zufallsmechanismen, die darauf abzielen, dass Kinder und Jugendliche dort, nicht nur zwingend Kinder und Jugendliche, aber dass generell Geld ausgegeben wird. Und dann das fünfte C, das steht dann für Cross-Cutting Risks, also wo wir dann entsprechend dann Risiken haben, die sich aus einer jeweiligen Interdependenz der Risiken oder aus entsprechenden Funktionalitäten ergeben, die sich dann ja in verschiedenen Risiken realisieren. Wenn wir schauen, was das dann konkret bedeutet, also bei den Inhalterisiken, da gibt es alles Mögliche von Darstellungen extremer Gewalt, jugendgefährdende Inhalte, Pornografie und so weiter. Wenn wir im Bereich der Nutzung sind, da gibt es dann einmal ein exzessives Nutzungsverhalten von Kindern und Jugendlichen, das dazu führen kann, dass eben kein gesundes oder gutes Aufwachsen mit Medien an der Stelle dann mehr möglich ist, Suchtpotenziale, die sich da verwirklichen können und so weiter. Darüber hinaus gibt es dann Risiken wie Desinformation. Es gibt Risiken, die insbesondere auch in die sexuelle Integrität von Kindern und Jugendlichen eingreifen. Das heißt, wir haben digitale oder digitalisierte, sexualisierte Gewalt an Kinder und Jugendlichen. Da sind wir im Bereich des sogenannten Cyber-Groomings zum Beispiel. Cyber-Grooming bedeutet im Ergebnis, dass sich Erwachsene an Kinder ja, heranmachen, oft dann unter Vorspielung falscher Tatsachen, um sexuelle Kontakte aufzubauen, die dann im schlimmsten Fall sich nicht nur in der digitalen Welt bewegen, was schon schlimm genug ist, aber was sich dann im allerschlimmsten Fall dann auch noch in der realen Welt widerspiegelt, indem Treffen vereinbart werden oder Ähnliches. In dem Bereich gibt es auch noch das Risiko von Sextortion. Das bedeutet, ich mache mal ein ganz, ganz praktisches Beispiel. Es gibt Bilder, die vielleicht gefaked wurden, ja, von einem jungen Mädchen, auf dem das junge Mädchen dann unbekleidet dargestellt wird. Es können auch reale Bilder sein, die vielleicht im Rahmen von Sexting oder Ähnlichem, ja, verschickt wurden. Und mit den Bildern wird dann entsprechend erpresst, dass wiederum weitere Bilder, Videos oder Ähnliches dann herausgegeben werden oder Privatadresse mit dem Ziel eben der realen Kontaktaufnahme. Und das ist nur ein kleiner Teil der Risiken, der sich da darstellt. Es gibt darüber hinaus auch noch ein ganz großes Thema, natürlich Cybermobbing, den Kinder und Jugendlichen dann ausgesetzt sein können. Ja, also Sie sehen, es gibt sehr, sehr viele Risiken und dementsprechend auch ganz, ganz dringenden Handlungsbedarf, um diesen Risiken eben so begegnen zu können, dass eine sichere Nutzung und damit ein sicheres Aufwachsen für Kinder und Jugendliche eben auch in der digitalen Welt dann sichergestellt werden kann.
Wenn ich das jetzt so höre, ich hätte jetzt auch als erstes an schockierende Inhalte gedacht, Gewaltdarstellungen oder massiv sexualisierte Inhalte, aber wenn es daneben auch um Kontaktaufnahmen, um Veranlassung zu Geldzahlungen oder auch um suchterzeugende Präsentationsformen geht, wo ist denn da die Grenze sozusagen zur Verfolgung von Straftaten? Also wenn wir sagen, Schutz von Jugendlichen, das ist das eine. Aber ein Teil dessen, was Sie beschrieben haben, sind ja handfeste Straftaten. Ist das auch mit Ihrer Aufgabe oder reichen Sie das dann weiter an Staatsanwaltschaften?
Es wird dann weitergereicht. Wenn wir auf Inhalte stoßen, die Straftatbestände verwirklichen, dann werden die entsprechend an die Staatsanwaltschaften weitergegeben. Natürlich, damit sowohl eine Täterverfolgung als auch ein Opferschutz dann erfolgen kann. Die Zuständigkeiten sind in dem Kontext vielleicht dann auch nochmal relevant. Gerade wenn wir über Inhalte sprechen, sind wir häufig dann im Bereich der Zuständigkeit der Landesmedienanstalten, da diese für die Durchsetzung des Jugendmedienschutzstaatsvertrags zuständig sind. Wir haben insbesondere in Paragraph 4 Absatz 1 und Absatz 2 ja, gelistet jugendgefährdende Inhalte beziehungsweise Inhalte, weil wir sprechen da zum Teil von einer absoluten Unzulässigkeit, also wie zum Beispiel kriegsverherrlichende Inhalte und auf der anderen Seite gibt es Inhalte, wo wir über eine relative Unzulässigkeit sprechen. Da sprechen wir über die sogenannte einfache oder strafrechtlich nicht relevante Pornografie. Da zum Beispiel gibt es dann die Möglichkeit, durch sogenannte geschlossene Benutzergruppen, das heißt durch die Verwendung von Altersverifikationssystemen, das nur Erwachsenen zur Verfügung zu stellen. So, das heißt, wir sind bei der Zuständigkeit der Landesmedienanstalten insbesondere, die machen auch noch einiges anderes, und machen wirklich eine tolle Arbeit, aber dort sind wir insbesondere im Bereich einer Einzelfallaufsicht, um eben zu schauen, welche Inhalte gegen den Jugendmedienschutzstaatsvertrag verstoßen. Die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz, BZKJ, bei der ist es so, die darf eigentlich selbst so gar nicht tätig werden. Der Hintergrund ist, dass der DSA vorschreibt, dass wir eine, ja, möglichst staatsferne, aber zumindest eine unabhängige Aufsicht haben. Und die Unabhängigkeit bei einer Bundesoberbehörde ist erstmal schwierig zu konstruieren. Und dann hat man sich überlegt, wie man das machen möchte und wie das realisierbar ist und rechtlich auch sauber ist und kam dann auf den Gedanken, wir gründen die sogenannte KIT. KIT steht für Stelle zur Durchsetzung von Kinderrechten in digitalen Diensten. Und diese Stelle, die ich leiten darf, diese Stelle ist eben dafür zuständig, alles durchzusetzen, wo sich Zuständigkeiten eben für die Bundeszentrale dann ergeben. Und das bedeutet, das sieht das digitale Dienstgesetz so vor, dass wir hier im Bereich der sogenannten strukturellen Vorsorgemaßnahmen sind. Das bedeutet, wir schauen nicht nach Einzelinhalten, die problematisch oder sogar illegal sein könnten, sondern wir nehmen die Anbieter derart in die Pflicht, dass wir uns die Angebote anschauen, die Struktur der Angebote und dann ja im Prinzip in einem Dreiklang schauen. Schritt eins findet dann ein Monitoring statt, in dem geschaut wird, welche Funktionalitäten erstmal gegeben sind, um dann zu analysieren, welche Risiken können sich aus diesen Funktionalitäten eben ergeben. Und dann schauen wir, gibt es etwaige Vorsorgemaßnahmen, mit denen diesen Risiken vielleicht schon adäquat begegnet wird. Und ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen, wir sind noch auf kein einziges Angebot gestoßen, bei dem wir zum Ergebnis kamen, dass die bereits implementierten Vorsorgemaßnahmen alle Risiken abdecken. Es gibt überall Nachholbedarf.
Sie blicken einfach in eine andere Richtung. Sie gucken zurück zur Plattform und sagen, hallo Plattform, hier ist strukturell was nicht in Ordnung. Wenn Sie auf
Genau.
bestimmte Einzelfälle stoßen, wo ja der Content möglicherweise auch einfach von Nutzern reingestellt worden ist, aber dass das geht, ruft sie auf den Plan und sie verhandeln zurück mit der Plattform, dass hier strukturell was passieren muss.
Ja und nein. Also wir schauen tatsächlich nicht nach Einzelinhalten. Sie haben es richtig beschrieben. Sie haben nur ein Wort benutzt, was wir nie verwenden, und zwar verhandeln. Wir verhandeln nicht. Also das heißt, wir treten in einen Austausch ein, indem wir an die Anbieter herantreten und nicht gleich im ersten Schritt sagen, ja, lieber Anbieter, so funktioniert das nicht, hier hast du ein entsprechendes Bußgeld, sondern der Prozess stellt sich ein bisschen anders dar. Unser Ansatz nennt sich tatsächlich auch dialogische Regulierung. Das heißt, wir gucken im allerersten Schritt, wie gerade schon beschrieben, wir machen ein eigenes Monitoring, werden eventuell auch darauf hingewiesen. Wir haben ein eigenes Partnerinnen- und Partnernetzwerk. Es können sich auch Bürgerinnen und Bürger an uns wenden. Und die wenden sich an uns und wir werden dann im Rahmen in der Regel eines Monitorings dann darauf aufmerksam, ob strukturelle Defizite vorliegen. Wenn wir zum Ergebnis kommen, ja, es könnte sein, dann holen wir zunächst eine sogenannte erste Einschätzung ein. Und zwar von Jugendschutznet. Das ist das gemeinsame Kompetenzzentrum von Bund und Ländern zum Schutz von Jugendlichen im Internet. Von Kindern und Jugendlichen im Internet. Und dieses Kompetenzzentrum erstellt dann eine erste Einschätzung. Man könnte es auch Gutachten oder Kurzgutachten nennen, in dem eben dann beschrieben wird, inwieweit sich Risiken darstellen, beziehungsweise inwieweit die vielleicht bereits vorhandenen strukturellen Maßnahmen diesen Risiken bereits adäquat begegnet oder eben nicht. In der Folge ergeht dann noch eine Stellungnahme der Kommission für Jugendmedienschutz. Und dort wird dann noch einmal festgehalten, ob man sich entsprechend anschließt oder nicht. Und im nächsten Schritt starten wir dann mit der sogenannten dialogischen Regulierung, indem wir dann selbst auch nochmal ein Gutachten erstellen, beziehungsweise das Angebot analysieren und dann an die Anbieter herantreten, um dort dann erstmal, wie der Name schon sagt, in den Dialog einzutreten. Das heißt, wir teilen mit, welche Nachholbedarfe wir sehen. Und ja, wir schauen dann, wie das Gespräch verläuft und dementsprechend, wenn das Ganze gut verläuft und es so ist, dass die Anbieter sich dann dem fügen, beziehungsweise sagen, ja, wir würden hier gerne noch in den vertieften Austausch eintreten und wir implementieren gerne alles, was Sie vorschlagen, dann ist das wunderbar. Wenn Sie es nicht tun, dann endet dieses dialogische Verfahren und deswegen ist mir das Wort mit dem Verhandeln so wichtig, dass wir das dann eben an dieser Stelle nicht machen, sondern wir sagen dann, gut, das Ganze wird angeordnet mit Fristsetzung und wenn die verstreicht, dann würden wir entsprechend dann in ein Bußgeldverfahren einsteigen und das kann empfindlich ausfallen bis zu 6% des Jahresumsatzes, des weltweiten Jahresumsatzes. Das bedeutet, da kann es dann teuer werden. Bislang ist das Gesprächsinteresse der Anbieter sehr, sehr groß, was sich auch daraus ergeben könnte. Aber wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir bislang sehr, sehr viele konstruktive Gespräche schon geführt haben, obwohl es uns ja noch gar nicht so lange gibt, jetzt ein gutes halbes oder jetzt dreiviertel Jahr. Aber die erste Runde läuft jetzt und die ersten Gespräche, die wir jetzt geführt haben, waren sehr konstruktiv, worüber wir uns sehr freuen.
Haben Sie mal Beispiele für Funktionalitäten, die da auf dem Prüfstand stehen oder vielleicht auch durchfallen?
Ja, also die Funktionalitäten können in dem Sinne gar nicht durchfallen, weil solange es dann Maßnahmen gibt, um die Risiken wieder einzudämmen, ist alles in Ordnung. Wir hatten ja vorhin kurz über das Thema Cyber-Grooming gesprochen oder auch Cyber-Mobbing oder ähnliches. Ja, das haben wir dann insbesondere in dem Bereich, wo wir auch Chatmöglichkeiten oder zumindest Kommentierungsfunktionen haben. Darüber hinaus gibt es ja Funktionalitäten alles Mögliche. Also wenn man sich die Plattform anschaut, von dem Teilen eigener Posts, also reiner Textnachrichten, es gibt Bildnachrichten, man kann live gehen. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten und dann auch wiederum die Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Das heißt, mit Likes, mit Dislikes, mit Kommentaren, mit dem Teilen von Inhalten, dann entsprechend mit privater oder Individualkommunikation, die dann stattfinden kann oder auch in Gruppen. Je nach Angebot gibt es dort wirklich extrem viele Möglichkeiten, sich dort auszuleben oder Funktionen zu nutzen, wogegen an sich erstmal nichts spricht, aber was in der Regel dann damit einhergeht, dass eben auch die Notwendigkeit von Vorsorgemaßnahmen besteht. Je mehr Funktionalitäten wir haben und je weniger Vorsorgemaßnahmen, desto größer sind eben auch die beschriebenen Risiken, denen Kinder und Jugendliche dann da ausgesetzt sein können.
Wie sieht das konkreter aus? Also nehmen wir mal an, da gibt es jetzt super viele Möglichkeiten, dass so eine Interaktion gefilmt, dokumentiert, irgendwie visuell, akustisch, sonst wie zudringlich ist, dass man sich also sehr entblößt vor dem Bildschirm. Wie gehen Sie da ran? Also sagen Sie einfach, es geht halt nur, wenn nur getippt wird, ja. Da darf nichts gesehen werden oder sind Altersbeschränkungen der Punkt oder muss man bestimmte Höflichkeitsformen einhalten, dreimal fragen oder so?
Bislang haben wir den Knigge in diesen Gesprächen noch nicht rausgeholt. Die Funktionalitäten wollen wir im besten Fall, wenn sich aus ihnen nicht selbst ein Risiko ergibt, gar nicht antasten, weil das liegt auch in der Hand der Anbieter. Es geht am Ende darum, die Anbieter haben strukturelle Vorsorgemaßnahmen zu ergreifen, die sich gezielt auf ein sicheres Umfeld beziehen. Da ist es so, der deutsche Gesetzgeber, der hat das schon ein bisschen früher erkannt oder zumindest umgesetzt, was sich jetzt wiederfindet in der EU-Gesetzgebung. Wir hatten schon diese strukturellen Vorsorgemaßnahmen im deutschen Recht angelegt. Das Jugendschutzgesetz wurde im Mai 2021 novelliert. Und in dem Zuge kamen unter anderem diese strukturellen Vorsorgemaßnahmen damit rein. Und da haben wir auch welche dann im Gesetz stehen, wie zum Beispiel Melde- und Abhilfeverfahren, wie sichere Voreinstellungen, wie Elternbegleittools, wie Altersüberprüfung und ähnliches. Also die Bandbreite da ist sehr, sehr groß. Ganz wichtig dabei ist, es ist nie die eine Maßnahme, die alles bewirkt. Es ist immer ein Zusammenspiel aus den entsprechenden Maßnahmen. Das ist der eine Punkt, der sehr wichtig ist. Und darüber hinaus ist auch noch existenziell, dass eben ja keine Umgehungsmöglichkeiten gegeben sind. Sie haben selbst schon Altersüberprüfungen angesprochen. Ja, das muss funktionieren. Da darf es halt keine Ausnahmen geben, die zugelassen werden können. Weiterer wichtiger Punkt, die Maßnahmenliste, die darf, also die kann gar kein Ende finden. Ja, im Sinne von, wir haben immer neue Risiken. Ein Themenbereich, den wir noch gar nicht angesprochen haben, sind zum Beispiel Online-Challenges auch. Es gibt jetzt gerade eine Challenge oder beziehungsweise ich hoffe, sie ebbt gerade ab, aber eine sogenannte Paracetamol-Challenge, wo es dann darum geht, dass Kinder und Jugendliche so viele Paracetamol wie möglich in kurzer Zeit nehmen sollen. Was natürlich ein immenses Gefährdungspotenzial darstellt, insbesondere weil sich die schädlichen Folgen erst nach einigen Tagen in der Regel zeigen und ja, die Leber dann bereits so zerstört werden kann, dass nur noch transplantiert werden kann und ähnliches. Also das sind Challenges, denen muss begegnet werden und adäquat begegnet werden. Da müssen wir sofort reingehen. Da arbeiten wir nicht alleine. Wir haben noch unsere Partnerinnen und Partner, mit denen wir dann gemeinsam agieren. Aber dementsprechend ist einfach die Notwendigkeit von ja, einer Struktur, die eben die Angebote am Ende sicher macht, so zwingend notwendig.
Darf ich kurz nochmal fragen? Dieses Challenge-Beispiel ist ja sehr anschaulich, aber auch sehr erschreckend. Haben Sie die Möglichkeit, dann da auch die Plattformanbieter noch konkret mit in die Pflicht zu nehmen? Oder kann man dann nur sagen, ja, perspektivisch irgendwann mal muss da strukturell was verbessert werden? Reicht das aus? Oder müssen die auch sowas wie Notfalleinsätze fahren und sowas stoppen?
Im besten Fall passiert das sofort. Das heißt, jetzt müssen wir dann wieder schauen, in welchem Bereich wir sind. Also wenn es jetzt um Einzelfälle gibt, dann sind wir wieder im Bereich der Landesmedienanstalten, die da ihre Zuständigkeit haben. Das Strukturelle ist halt mehr in Richtung Prävention gerichtet. Ja, dass im besten Fall die Angebote so ausgestaltet sind, dass sich ja so eine Challenge erst gar nicht bildet, beziehungsweise die Algorithmen so eingestellt sind, dass es entsprechend nicht ausgespielt wird oder vielleicht erst gar nicht hochgeladen werden kann oder ähnliches. Ja, es gibt ja die verschiedensten Möglichkeiten, wie Plattformen entsprechend darauf reagieren können, weil eine Challenge wird nicht zu einer Challenge, wenn niemand sie angezeigt bekommt. Die Plattformen agieren da selbst, indem sie dann zum Beispiel alles herausfiltern, was einen bestimmten Hashtag hat. Es wird auch auf Plattformseite KI-basiert gearbeitet, dass man dann schaut, dass man da möglichst viel rausbekommt. Aber natürlich könnte da immer noch mehr passieren. Und unser Ansatz ist es, im besten Fall kommt es erst gar nicht dazu, dass man großartig löschen muss, wenn die Angebote bereits so von Anfang an sind, dass direkt interveniert werden kann. Und das geht, ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel, zum Beispiel dann mit Meld- und Abhilfesystemen, die wirklich funktionieren. Das bedeutet, dass Nutzerinnen und Nutzer, die auf einen Inhalt stoßen oder die vielleicht selbst davon betroffen sind, durch Nachrichten, durch Kommentare oder ähnliches, dass die das völlig unproblematisch melden können und dass dann auch eine entsprechende Abhilfe erfolgt. Und dieses Melden, das muss so einfach sein, dass es klar verständlich ist für Kinder, für Jugendliche, natürlich auch für Erwachsene, aber dass klar formuliert werden kann, zum Beispiel durch Freitextfelder oder auch durch bestimmte Kategorisierungen, die dann wiederum auch verständlich sein müssen, um was es hier geht, damit dann auch die Plattformen sofort reagieren können. Und die können nicht nur sofort reagieren, die müssen auch sofort reagieren. Ein Meld- und Abhilfesystem funktioniert nur, wenn dann auch wirklich eine Abhilfe erfolgt. Gerade Meld- und Abhilfesysteme, die haben eine besonders zentrale Bedeutung im Bereich von zum Beispiel Cyber-Grooming, im Bereich von Cybermobbing, im Bereich von Challenges und so weiter. Also Meld- und Abhilfesysteme lassen sich, ja, ich glaube, auf alle Gefahrenarten beziehen. Dementsprechend haben sie eine besonders große Bedeutung.
Heißt denn das gerade in Bezug auf Plattformen, die ja vielleicht auch von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen gleichermaßen genutzt werden, also die sich jetzt nicht speziell an Kinder und Jugendliche richten, sondern irgendwie so, wo sich alle begegnen, dass die dann je nach Altersgruppe unterschiedliche Nutzeroberflächen haben, die dann wiederum durch Altersfreigaben voreingestellt sind? Oder wird insgesamt, müssen Plattformen insgesamt kindgerechter werden, weil zum Beispiel Altersangaben ja auch umgangen werden können? Wie sind da so die Vorstellungen?
Ja, im Endeffekt alles. Also am Ende ist es so, dass wir darauf achten, dass sichere Voreinstellungen beziehungsweise generell strukturelle Vorsorgemaßnahmen ineinander greifen, weil nur so kann es funktionieren. Ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel von sicheren Voreinstellungen. Das bedeutet, ja, die möglichst sichere oder sicherste Einrichtung sollte gegeben sein, insbesondere wenn Kinder und Jugendliche sich neu anmelden. Das soll dann sicherstellen, dass der Startpunkt der Nutzung einer Online-Plattform möglichst sicher ist, auch wenn sie sich vielleicht noch nicht mit allen Besonderheiten und Einstellungsmöglichkeiten überhaupt auseinandergesetzt haben. Diese Voreinstellungen sollten dann ja unter anderem beinhalten Einschränkungen in der öffentlichen Sichtbarkeit von nutzenden Profilen, Standort- und Kontaktdaten sollten nicht geteilt werden und auch die Kommunikationsmöglichkeiten sollen eingeschränkt sein. Also dass zum Beispiel dann nur Kinder oder Jugendliche jeweils in ihren Altersgruppen miteinander kommunizieren können, aber vielleicht jetzt nicht Kinder oder Jugendliche dann auch mit Erwachsenen. Darüber hinaus sollten Möglichkeiten gegeben sein, die eine anonyme oder zumindest pseudonyme Nutzung des Ganzen ermöglichen. Also Vorsorgemaßnahmen betreffen auch wiederum sehr, sehr viele Gefährdungsphänomene. Und ein wesentlicher Punkt darin ist auf jeden Fall, dass die Kontaktaufnahme für Dritte, die mit Schädigungsabsicht hier agieren, ja, also Groomer insbesondere oder auch Mobber, dass man es denen, so gut es irgendwie geht, erschwert oder dann entsprechend dann auch solche Fälle verhindert. Das wären dann die sicheren Voreinstellungen. Die sicheren Voreinstellungen sind natürlich am Ende aber auch nur so viel wert, wie denn sichergestellt werden kann, dass die Altersangaben entsprechend auch korrekt sind. Ja, das bedeutet, dass wir Altersüberprüfungen haben müssen, die, das darf man dann auf der anderen Seite auch nicht vergessen, möglichst datensparsam sind, ja, dass so wenig Daten wie möglich erhoben werden und auf der anderen Seite aber so effektiv wie möglich. Weil so wie es jetzt gerade läuft auf zumindest den größten Plattformen und auch auf den allermeisten kleinen Plattformen, dass dort einfach nur das Alter angegeben wird oder auf Porno-Plattformen. Ich meine, das ist jetzt eher dann der Bereich der Landesmedienanstalten, aber auch dort ist es ja dann häufig so, dass so die klassische Frage kommt, are you over 18? Yes, no. Die Anzahl der, weiß ich nicht, 16, 17-Jährigen, die dann auf No klickt, hält sich, glaube ich, in Grenzen. Und das Problem ist aber, dass es bei kleineren, insbesondere bei Kindern, auch nicht viel anders aussieht. Wenn wir im Bereich jetzt von Social Media angeboten sind, dort haben wir dann meistens Angaben am Anfang, in dem das Geburtsdatum eingestellt wird. Und die Einstellung des Geburtsdatums, ja, das ist natürlich, wenn es richtig angegeben wird, wunderbar. Und dann passt es auch. Und dann können auch die adäquaten Voreinstellungen dann entsprechend ihre Wirkung entfalten. Das Problem ist nur, wenn das angegebene Alter nicht dem realen Alter entspricht, dann sind wir in einem Bereich, der dann höchst problematisch ist, eben vor dem Hintergrund, dass dann halt alles frei ist und diese sicheren Voreinstellungen dann halt gar nicht mehr gegeben sind. Und das darf dann natürlich nicht sein. Das ist eine ganz große Herausforderung, auf der einen Seite, das so datensparsam wie möglich zu machen und auf der anderen Seite, dass das Ganze dann aber auch funktioniert. Es gibt da jetzt verschiedene Ansätze, insbesondere im Bereich der Altersüberprüfung, wie das Ganze neu aufgestellt werden soll. Seitens der EU wird das sogenannte die EU-ID-Wallet entwickelt. Da wird es dann wahrscheinlich einen Vorlauf davon geben und dann im kommenden Jahr müssen wir schauen, wie der Zeitplan dann am Ende wirklich aussieht. Aber soll es dann eine Lösung geben, die nutzbar sein soll und sicherstellen soll, dass Altersangaben dann entsprechend auch korrekt sind. Darüber hinaus entwickeln auch diverse Mitgliedstaaten aktuell eigene Verfahren der Altersfeststellung. Ja, insbesondere auch Deutschland, da ist es so, im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, auch dort wird dann in Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut derzeit ein System erarbeitet, was auf Daten zurückgreift, die bereits schon einmal erhoben wurden und entsprechend dann auch anonym abgefragt werden können. Also es gibt da diverse Ansätze, es gibt auch ganz viele spannende technische Ansätze. So gibt es zum Beispiel ja oft die Idee, mit biometrischen Daten zu arbeiten. Das bedeutet, es gibt dann Apps, die das Gesicht scannen und dann ein Alter dabei herausgeben. Ich habe das selbst schon ausprobiert. Die App, die ich da getestet habe, hat mich 3 Jahre jünger gemacht. Da war ich ganz kurz großer Fan von dieser App. Aber es ist natürlich am Ende, muss sichergestellt sein, dass es eben sicher ist, was dort erfolgt. Die Ergebnisse müssen sicher sein. Diese App, natürlich ist die nicht hundertprozentig. Die sind schon sehr, sehr gut, auch technisch sehr, sehr gut. Aber wenn man dann sicherstellen möchte, ob jemand jetzt 16, 17, 18 oder 19 ist, das ist natürlich schwierig, eben auch aufgrund von individueller Entwicklung. Das heißt, nachzuweisen mit dieser App, dass man 30, 40, 50 Jahre alt ist, das ist kein Problem. Und auch bei jüngeren Jahren ist die Trefferquote sehr gut, aber sie ist eben nicht perfekt. Und dementsprechend muss man dann schauen, dass das Ganze funktioniert. Es gibt dann noch viele weitere Ansätze, dann mit Stimmerkennung, die dann entsprechend dann auch auswertet oder auswerten soll, wie alt jemand ist. Also Sie sehen, auch da gibt es mannigfaltige Ansätze, eben weil gerade jetzt Thema Altersüberprüfung, dem kommt halt natürlich auch eine besondere Bedeutung zu.
Das hört sich jetzt so ein bisschen so an, als ob sich in Deutschland unheimlich viele fürsorgliche Stellen um diese Dinge kümmern. Es wird geforscht, ja, Fraunhofer und so weiter. Verschiedene Verfahren werden entwickelt und so. Ist der Eindruck richtig, dass die Plattformen selber dann da relativ wenig machen und einfach nur darauf warten, dass sie ihnen jetzt mit Vorschlägen kommen, was man alles implementieren könnte. Wir könnten uns doch auch vorstellen, das ist eigentlich deren Aufgabe, das zu entwickeln.
Also es ist absolut richtig, dass die Plattformen da auch noch mehr hinterher sein sollten. Jetzt ist es natürlich so, das darf man bei den Plattformen auch nicht vergessen, die stehen ja auch in einer gewissen Konkurrenz zueinander. Das heißt, damit zu werben, dass man besonders hohe Hürden hat, um dort teilnehmen zu können, ja, aus Sicht des Kinder- und Jugendmedienschutzes ist es dann auf den ersten Blick erfreulich. Auf der anderen Seite könnte es natürlich dann aber auch dazu führen, dass eine Abwanderung halt zu weniger sicheren Angeboten dann erfolgt. Aber natürlich müssen die Angebote hier besser werden. Überhaupt keine Frage. Es passiert dort schon einiges. Es passieren dort dann Überprüfungen, zum Teil auch KI-gestützte Überprüfungen, anhand derer kontrolliert werden soll, ob jemand wirklich ein bestimmtes Alter hat oder nicht. Und wenn Zweifel aufkommen, muss dann auch eine, ja, sogenannte harte Verifikation erfolgen. Ich mache jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Wenn jemand sich da angemeldet hat als vermeintlich 20-Jähriger, aber dann an seinem Geburtstag gratulieren ihm alle zum 12. Geburtstag, wird das relativ schnell erkannt und entsprechend dann gelöscht. Oder auch aus dem Nutzungsverhalten. Das bedeutet, wenn jetzt jemand angibt, die Person sei, ich sage jetzt einfach mal, 35 Jahre alt, aber die Suchverläufe gehen eher in Richtung von Interessen, die vielleicht jetzt eher jemand hat um die 10 oder vielleicht auch um die 15 Jahre, auch dann kann es sein, dass dann entsprechend eine Verifikation erfolgen muss. Das sind Ansätze, die einige Anbieter da verfolgen und es ist, ich sag mal so, es ist besser als nichts, aber natürlich muss am Anfang sichergestellt sein, dass ein entsprechendes Alter gegeben ist, beziehungsweise muss das vernünftig überprüft werden. Jetzt gerade schauen alle auch ganz, ganz gespannt nach Brüssel. Das ist noch ein weiterer wichtiger Aspekt. Wir haben die EU-Kommission. Die EU-Kommission ist zuständig für alle Social Media beziehungsweise für alle Anbieter mit mehr als 45 Millionen Nutzenden innerhalb der EU. Und das sind insbesondere die sehr großen Anbieter. Ja? Also man spricht da von VLOPs oder von Very Large Online Platforms. Die sehr großen Anbieter, die schauen natürlich jetzt auch gerade, wie wird das jetzt aussehen mit der Regulierung aus Brüssel. Der DSA, es wurde am Anfang angesprochen, seit knapp über einem Jahr ist er jetzt vollständig in Kraft getreten. Und die Durchsetzung läuft in Teilen schon. Also auch die EU-Kommission informiert ja über Verfahren, die dort laufen. Wie es dann konkret aussehen wird und wie das Ganze sich dann in der kommenden Zeit darstellt, wie hart diese Regulierung sein wird, wie konkret die Anforderungen sein werden, das bleibt es jetzt gerade abzuwarten. In dem Kontext ist auch noch relevant, dass auf EU-Ebene, wir haben ja den Artikel 28 angesprochen, das ist ja die Basis unserer Arbeit. Der Artikel 28, der ist relativ weit formuliert. Der spricht von einem hohen Maß oder dass Angebote dafür zuständig sind, dass ein hohes Maß an Privatsphäre, Sicherheit und Schutz von Minderjährigen gegeben ist. Er wird an der Stelle aber nicht viel konkreter und das macht es natürlich schwer greifbar, sowohl für die Anbieter, was sie jetzt nun konkret umzusetzen haben und auf der anderen Seite dann auch für die regulierenden Institutionen, wie wir eine sind, macht es das natürlich schwierig, dann konkret zu sagen, ja, du musst jetzt aber Elternbegleittools bei dir implementieren oder Hinweise auf externe Beratungsangebote oder Faktenchecks oder was auch immer. Das macht es natürlich schwierig, wenn der Text, der Normtext eben so weit ist. Und um das zu konkretisieren, beziehungsweise um Anbietern zu zeigen, was konkret umzusetzen ist, werden derzeit auf EU-Ebene Guidelines entwickelt, also Leitlinien, die dann festlegen, welche Mindestanforderungen an die Anbieter dann zu stellen sind. Wir reden über Anbieter, die nicht unter die Klein- oder Kleinstunternehmerregelung fallen. Das bedeutet, das sind Anbieter, die mehr als 10 Millionen Euro Jahresumsatz haben, beziehungsweise mehr als, ich glaube, 50 Beschäftigte oder ab 50 Beschäftigte haben. Die fallen dann entsprechend in den Anwendungsbereich rein. Diese Guidelines, die werden jetzt gerade entwickelt zu Artikel 28 DSA und die haben halt auch eine besondere Relevanz natürlich auch für uns, weil das am Ende das ist, woran sich nicht nur die Anbieter orientieren, sondern das ist ja im Endeffekt auch mit unserer Arbeitsgrundlage. Das Schöne daran ist, wir sind mit daran beteiligt an diesem Prozess. Das bedeutet, es gibt dieses DSC Board, das habe ich vorhin schon mal kurz angesprochen. Da ist es ja so, dass die Bundesnetzagentur Deutschland dort vertritt. Und aus diesem DSC Board heraus sind verschiedene Arbeitsgruppen, also Working Groups entstanden. Und eine dieser Working Groups, die ist zuständig für den Kinder- und Jugendmedienschutz. Das ist die Working Group 6. Und in der sitzen dann nicht nur die Digital Service Coordinator, sondern auch die Competent Authorities, wie zum Beispiel wir eine sind. Wir sitzen dann dort mit drin und diskutieren entsprechend dann mit, wie diese Guidelines auszusehen haben. Wir geben dort sehr viel rein, sehr viele Stellungnahmen und so weiter, weil wir natürlich jetzt schon Erfahrung haben aus den letzten Jahren, aus dem Kontakt mit den Anbietern und dementsprechend da einen ganz guten Erfahrungsschatz haben. Best Practices, ja, also wie sich das Ganze dann konkret darstellen kann. Das geben wir jetzt rein. Wir geben unsere Expertise da rein. Es ist so, wir haben bei uns in der BZK auch einen Bereich, es kümmert um Weiterentwicklung, Prävention und Kommunikation, der bringt den sogenannten Gefährdungsatlas raus. Ja, also wo Gefahren, ich habe ja vorhin, ich weiß nicht, 4 oder 5 Gefahren genannt, im Gefährdungsatlas sind, glaube ich, ich schätze grob, ich glaube 43 sind in der aktuellen Auflage drin. Kann man sich übrigens online auch herunterladen auf unserer Website und daraus lassen sich dann entsprechende Prüfkriterien ableiten. So, das heißt, wir bringen uns da ein, so stark wie es nur irgendwie geht, um eben das hohe Schutzniveau, was wir in Deutschland gerne hätten, dass wir das eben auch dann auf EU-Ebene haben. Die Guidelines kommen voraussichtlich irgendwann im Frühjahr 2025 raus. Und dementsprechend, da liegt noch ein bisschen Arbeit vor uns. Und wir hoffen, so viel von dem, was wir uns unter einem modernen Kinder- und Jugendmedienschutz vorstellen, dass wir das eben in diese Guidelines dann auch einbringen können und sich das Ganze dann wiederfindet. Ich darf an der Stelle ein bisschen spoilern. In der letzten Working Group wurden schon einige Punkte vorgestellt, zumindest einige Überschriften, die sich wohl wiederfinden werden in den Guidelines. Und da haben wir uns bislang zu, ja, ich sage jetzt mal 98% wiedergefunden. Deswegen sind wir guter Dinge, dass das auch in eine Richtung geht, die uns ermöglicht, so zu arbeiten oder so weiterzuarbeiten, wie wir uns das vorstellen.
Das bedeutet, man ist da auf EU-Ebene sich schon im Großen und Ganzen einig, was so der Schutzbedarf ist, wie auch die Gefahrenlage ist und welche Maßnahmen sinnvoll wären, gegenzusteuern, oder ist Deutschland da besonders streng?
Auf EU-Ebene müssen wir einmal differenzieren natürlich zwischen der EU-Kommission selbst und den Mitgliedstaaten. Und wir sehen in anderen Mitgliedstaaten ähnliche Bestrebungen wie das, was wir in Deutschland sehen. Es gibt zum Teil dann auch Bestrebungen, die in die Richtung gehen, für Social Media konkrete Altersgrenzen vorzusehen. Das ist auch noch eine Diskussion, die ja gerade läuft und die sehr intensiv geführt wird, weil wir eben ein hohes Risikopotenzial haben. Sie sprachen gerade von Strenge. Das Wort streng finde ich in dem Kontext, ja, also ehrlich gesagt gar nicht schlimm. Ich finde es gar nicht schlimm, streng zu sein, wenn wir auf der anderen Seite dadurch eine sichere Teilhabe ermöglichen. Die Alternative, dass wir sagen, ja, die Plattformen sollen mehr oder weniger machen, was sie wollen und wir lassen Kinder und Jugendliche gar nicht rein. Wenn wir das als Alternative haben, dann bin ich lieber streng mit den Plattformen und nicht mit den Kindern und Jugendlichen. Also die Kinder und Jugendlichen natürlich, die müssen auch befähigt werden. Ja, das gehört natürlich dazu. Wir sprechen immer von Schutzbefähigung und Teilhabe. Das ist das sogenannte kinderrechtliche Dreieck. Um das verwirklicht zu sehen, klar, die Plattformen müssen sicher ausgestattet sein, aber auch Kinder und Jugendliche müssen befähigt werden, dort in der digitalen Welt dann unterwegs sein zu können, das auf jeden Fall. Aber sie davor auszuschließen, ist aus meiner Sicht nicht der richtige Ansatz. Und dementsprechend fahre ich dann lieber einen strengen Kurs mit den Anbietern als mit den Kindern und Jugendlichen. Noch kurz zum unterschiedlichen Schutzniveau, wenn wir das in anderen Staaten uns anschauen, da haben wir ja zum Teil große Unterschiede. Weil der Kinder- und Jugendmedienschutz überall werden unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. Viele setzen in Anführungszeichen noch einen Schwerpunkt bei Inhalten, was auch natürlich richtig ist. Es gibt jugendgefährdende Inhalte, auch schwerst jugendgefährdende Inhalte, mit denen sollten Kinder und Jugendliche auf keinen Fall in Kontakt kommen. Das steht überhaupt nicht zur Debatte. Uns ist vor allen Dingen wichtig, darauf hinzuweisen, dass es eben nicht nur diese Risiken gibt, sondern halt auch Risiken, die sich aus der Nutzung ergeben, die sich aus Interaktion ergeben. So, und dass wir die halt auch in den Blick nehmen. Weil natürlich können Kinder und Jugendliche verstört werden. Natürlich kann es negative Einflüsse auf ihre Entwicklung haben, wenn sie konfrontiert werden mit Inhalten, die problematisch oder sogar gefährdend sind. Gar keine Frage. Das Risikopotenzial, das sich allerdings dann insbesondere durch Interaktion darstellt, ist aber ja nochmal was anderes. Und dementsprechend dürfen wir das auf keinen Fall vernachlässigen, sondern müssen es eher dann mit in den Fokus reinnehmen, um auch diesen Risiken dann adäquat begegnen zu können. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir uns so aktiv dort einbringen, um eben dafür ja eine gewisse Sensibilität zu schaffen und darauf hinzuweisen, es gibt nicht nur die eine Form von Risiken, sondern es gibt noch viel, viel mehr. Und lasst uns jetzt gemeinsam an einem Strang ziehen, damit wir eben Kindern und Jugendlichen eine sichere Nutzung ermöglichen können.
Ich fasse jetzt mal gerade diese durch die Interaktion selber irgendwie erzeugten Risiken mit dem großen Wort Sucht zusammen. Dann wird es ja was sehr Abstraktes. Wie kriegt man das zu packen? Ich glaube, so ganz generell liegt auf der Hand, dass es nicht gut ist, über ein gewisses zeitliches Maß hinaus im Netz zu hängen, an den Geräten zu hängen oder wie auch immer. Und das ist für Kinder in noch stärkerem Maß ein Problem als für Erwachsene. Für die ist es auch ein Problem. Aber wie kann man sowas Großes und Abstraktes jetzt wie das Suchtpotenzial so ganz generell in den Blick nehmen? Tun Sie das und gibt es da Mittel?
Absolut. Also da gibt es verschiedene Ansätze, wie wir auf eben genau solche Risikopotenziale reagieren. Man kennt das ja gerade so durch endlos Feeds, ja. Also das heißt, Kinder und Jugendliche nutzen dann Apps und können so lange scrollen, wie sie wollen. Es wird niemals aufhören. Es ist nicht mehr wie vor, ich weiß nicht, 25 Jahren, wo man dann irgendwie ein Bild geöffnet hat, was sich dann schrittweise geöffnet hat und 5 Minuten später hatte man dann das ganze Bild gesehen, sondern es ist ja eine Flut von Informationen, eine Flut von Bildern, von Eindrücken, von Reizen, die dort entsteht. Und wir haben dann einmal Suchtpotenziale natürlich im Bereich des Rezipieren von diesen Inhalten, aber eben auch auf der Seite auch der Selbstdarstellung. Um dem zu begegnen, gibt es aber eben Maßnahmen und wenn die konsequent umgesetzt werden, kann man dieses Risiko zumindest eindämmen und zum Teil auch sehr erfolgreich eindämmen. Ich habe ja schon genannt, einmal sichere Voreinstellungen, die eben auch so sein können, dass bestimmte Nutzendengruppen, ja, dass es da Zeitlimits gibt. Und das gibt es jetzt gerade schon bei einigen Anbietern, die dann sagen, hey, du bist jetzt schon seit, ich weiß nicht, 60 Minuten oder wie lange auch immer hier aktiv, mach doch mal eine Pause oder ähnliches. Also aktiv per Push-Nachricht dann reagieren. Das ist natürlich eine sehr, es ist besser als nichts, aber es ist eine sehr weiche Maßnahme. Relevanter können dann werden insbesondere Elternbegleittools zum Beispiel. Dort können Eltern oder es müssen gar nicht zwingend die Eltern sein, aber Volljährige, zu denen das Kind vielleicht auch ein Vertrauensverhältnis hat, die können dann festlegen, wie lang eine Nutzung erfolgen kann. Ist dann natürlich auch immer wieder ein Balancer, gerade so Elternbegleittools, die können zwar Nutzungsdauern festlegen, die können zum Beispiel auch sagen, zwischen 20 Uhr und 15 Uhr, ja, also die Nacht und irgendwie die Schulzeit, kann diese App gar nicht geöffnet werden und außerhalb dieser Zeit auch nur für einen bestimmten Zeitraum. Das ja, es gibt darüber hinaus dann manchmal noch Ansätze, bei denen man dann ein bisschen aufpassen muss. Wir müssen auch die Privatsphäre und Rechte der Kinder und Jugendlichen berücksichtigen, weil viele Begleittools haben die Idee oder tragen die Idee in sich oder viele Eltern haben sie, denke ich, auch in sich. Die sollten so ausgestattet sein, dass zum Beispiel auch die Individualkommunikation von Kindern und Jugendlichen sichtbar ist. Das heißt, dass Eltern sehen können, mit wem hat mein Kind Kontakt und wie sieht der Kontakt dann konkret aus? Naja, also was wird dort gechattet? Ich habe Grooming und so weiter angesprochen, Cybermobbing und so weiter. Stellt das auch ein Risiko dar? Auf der anderen Seite haben wir aber eben auch die Privatsphäre der Kinder und Jugendlichen dann zu schützen. Und wenn ich mich erinnere, ja, als ich in dem Alter war, ich sage jetzt mal 14, 15, 16, die Individualkommunikation waren damals noch irgendwie Zettelchen, die man sich in der Schule geschrieben hat. Da bin ich aber sehr froh, dass meine Eltern, die nicht gesehen haben. Und ich wünsche allen Kindern und Jugendlichen, dass das auch so bleibt. Und dementsprechend muss man da dann auf der anderen Seite natürlich auch aufpassen, dass man das Schutzniveau nicht so übersteigert, dass man am Ende in Rechte von Kindern und Jugendlichen so eingreift, dass sie an anderer Stelle zu stark beschnitten werden.
Das heißt, einerseits nimmt auch der DSA oder daraus abgeleitete Anforderungen an Plattformen ein Stück weit die Verantwortung der Eltern in den Blick und fordert die vielleicht auch ein mit sowas wie Elternbegleittools. Und andererseits ist es auch so, also verstehe ich das richtig, dass jetzt aber nicht über Plattformen und Sicherheitsmaßnahmen, die die Plattform ergreifen, das Eltern-Kind-Verhältnis irgendwie interpretiert wird, sondern da gibt es eine harte rechtliche Grundlage, welche Rechte auch die Kinder gegenüber ihren Eltern haben, die dann Berücksichtigung finden.
Ja, genau das ist jetzt gerade noch das Dilemma, weil wir diese Guidelines noch nicht haben. Das heißt, wir haben jetzt gerade nur Artikel 28 DSA und der spricht dann von dem hohen Maß an Privatsphäre, Sicherheit und Schutz. Was das aber konkret bedeutet, sagt er nicht. Das heißt, wir haben diese Elternbegleittools, die haben wir im Jugendschutzgesetz stehen. In Paragraph 24a Jugendschutzgesetz sind einige Maßnahmen aufgeführt. Wie gesagt, diese Liste, das können nur Regelbeispiele sein, vor dem Hintergrund, dass ja, wir auch immer wieder neue Risiken haben und um zukunftssicher agieren zu können, müssen wir an der Stelle da dann auch zukunftsfähig bleiben und dementsprechend können bzw. muss die Möglichkeit auch von neuen Vorsorgemaßnahmen gegeben sein. Das heißt, hartes Recht durchsetzen auf EU-Ebene mit dem DSA, jetzt im Sinne von, es müssen Elternbegleittools eingesetzt werden, ist jetzt gerade in dieser Form noch nicht möglich. Das heißt, wir führen jetzt gerade erste Sondierungsgespräche mit den Anbietern und sagen, liebe Anbieter, ja, wir sehen hier und hier und hier Defizite, denen könnte so und so und so begegnet werden. Die Umsetzung, das heißt, ich sage jetzt mal das scharfe Schwert der Rechtsdurchsetzung, das wird in der Form erst möglich sein, wenn wir dann die Guidelines haben, was diesen Bereich der Vorsorgemaßnahmen betrifft. Wenn es um illegale Inhalte geht, das ist dann natürlich nochmal ein anderes Feld. Wie gesagt, insbesondere das Feld der Landesmedienanstalten. Die waren schon vor dem DSA aktiv und die sind auch jetzt aktiv, Gott sei Dank, und machen da einen tollen Job, um gegen solche Inhalte dann halt vorzugehen.
Dann sind wir also jetzt auf diese Guidelines mal sehr gespannt und auch gespannt, mal zu hören. Ich weiß nicht, ob das auch die Öffentlichkeit erreichen wird, welche der Anbieter, welche der großen Unternehmen sich da sehr schnell drauf einlassen und welche vielleicht dann auch eher nicht.
Wir dürfen da gespannt sein. Also insbesondere die großen Anbieter, also die über 45 Millionen Nutzende, die ja von der EU-Kommission direkt reguliert werden, da laufen ja auch schon diverse Verfahren. Das ist zum Großteil auch öffentlich. Der DSA ermöglicht auch an einigen Stellen, dass über Verfahren berichtet wird. Und dementsprechend sind das jetzt gerade sehr, sehr spannende Zeiten, auch vor dem Hintergrund, dass Plattformen auch zum Teil ja neue Wege gehen wollen, wie dann Europa, insbesondere die Kommission, dann darauf reagieren wird. Das heißt, wie stark dann die Durchsetzung erfolgt. Ich glaube und hoffe, dass wir aus Sicht jetzt des Kinder- und Jugendmedienschutzes da nicht nur jetzt mit dem DSA ja, eine neue Grundlage, eine neue Rechtsgrundlage haben, um dort aktiv zu werden, sondern auch eine sehr gute Rechtsgrundlage haben. Und wenn wir es schaffen, das jetzt so umzusetzen, dass wir wirklich eine sichere Teilhabe ermöglichen, dann ist sehr, sehr viel erreicht. Und dementsprechend, ich bin guter Dinge, aber wir müssen trotzdem alle gemeinsam dann daran arbeiten, dass wir europaweit ein sicheres Level haben. Das Handwerkszeug haben wir jetzt in der Hand, beziehungsweise spätestens, wenn die Guidelines da sind, dann komplettiert sich der Werkzeugkasten und dann kann und muss es richtig losgehen.
Haben Sie Sorge, dass die neue US-Regierung und die neue Stimmung, die so in der US-Administration herrscht, die ja auch so ein bisschen auf Kritik an europäischen Regulationen hinausläuft, dass die was ändern könnte an den geplanten Schutzmaßnahmen?
Das ist natürlich am Ende auch eine politische Frage. Es ist so, ich kann jetzt auch nur für den deutschen beziehungsweise für den europäischen Raum sprechen. Wir haben den DSA und der DSA ist geltendes Recht. Und den DSA können wir durchsetzen. Nein, wir können ihn nicht durchsetzen, sondern wir müssen ihn durchsetzen, weil es eben geltendes Recht ist. Natürlich gibt es an diversen Stellen dann auch die Möglichkeit beziehungsweise die Notwendigkeit von Auslegung. Und es gibt die Notwendigkeit, dass man sich eben auf einheitliche Standards einigt. Inwieweit etwaige politische Einflussnahmen da eine Rolle spielen können, ich hoffe sehr, sehr wenig vor dem Hintergrund, dass es mir persönlich um den Schutz von Kindern und Jugendlichen geht und nicht um irgendein Politikum. Es heißt, wir können viel erreichen für Kinder und Jugendliche. Wir müssen viel erreichen für Kinder und Jugendliche und wir sollten da unseren Fokus drauf lenken. Und das Politische hat an der Stelle, bei der Stelle zur Durchsetzung von Kinderrechten in digitalen Diensten, bei dieser KIT, ja, nicht den Stellenwert, den die effiziente oder effektive Rechtsdurchsetzung hat. Das ist das, worauf wir uns konzentrieren, worauf wir uns fokussieren. Alles andere liegt dann an der Stelle auch nicht in unserer Hand, sondern wir müssen jetzt schauen, dass wir unsere Verfahren vorwärts bringen, um eben ein sicheres Umfeld zu schaffen für Kinder und Jugendliche.
Und damit ist dieses Digitalgespräch zu Ende und wir bedanken uns bei Michael Terhörst von der Stelle zur Durchsetzung von Kinderrechten in digitalen Diensten für diese spannenden Einblicke und die interessante Diskussion. Viele Grüße nach Bonn. Und wie immer auch vielen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse und die Aufmerksamkeit. Wenn Sie mögen, hören wir uns in 3 Wochen wieder zur nächsten Folge des Digitalgesprächs, einem Podcast von CVEDI, dem Zentrum Verantwortungsbewusste Digitalisierung.